Herzlich willkommen zum Gewaltig-Podcast. Das ist die Theorie der Selbstverteidigung. Ich erkläre dir hier die Psychologie und Taktik eines modernen Selbstschutzkonzeptes. Damit mache ich dich bereit fürs Training und fit für die Lage. Also viel Spaß dabei. Thema von heute ist SOPs, standardisierte Operationsverfahren. Wow, schwieriges Wort tatsächlich. Das kommt so aus dem Realm der Taktik. Wir hatten letztes Mal schon Elementartaktik besprochen. Mit dem hat so ein bisschen was zu tun. Und zwar ist das etwas für in der Operation. Also es ist eben nicht mehr auf dem Moment der Planung, der Taktik und so weiter. Sondern es gibt so einen Merkspruch, das machen wir immer so. Das ist die beste Übersetzung von standardisierten Operationsverfahren. Kurz umschrieben, wenn die Herausforderung sehr, sehr groß und schnell und dynamisch ist, dann möchte man sich Entscheidungsprozesse möglichst einfach machen und fertigt quasi etwas vor. Das ist sogar jetzt auch in der Kampfkunst schon so weit durchgesickert, dass ich würde sagen, die EWTO in den 90er Jahren sogar mal von so Autopilot-Geschichten geredet hat. Also dieses Bedürfnis, das schlimme Problem Gewalt ganz, ganz einfach zu machen. Am besten noch mit Blindheit, einfach Arme ausstrecken, dann geht der Autopilot an. Das wäre natürlich übergeil, aber das gibt es nicht. Beziehungsweise das gibt es schon, allerdings nicht in dieser Art und Weise. Also dass ein Programm übernimmt, wie jetzt bei Jason Bourne oder so, schwierig. Aber in Bezug auf Trauma gibt es das zum Beispiel. Das gibt es schon, da läuft dann auch ein Programm ab, aber das ist nicht dasselbe. Standardisierte Operationsverfahren ist quasi so einfach, wie wir es machen können, nämlich indem wir einen Arbeitsbereich definieren, sagen, welchem Zweck das dient und auch den Ablauf quasi vordeterminieren. Das machen wir immer so. Ne? Das ist dann quasi die Handlung, die beschrieben wird. Das ist die SOP. Machen bedeutet, wir sind innerhalb der Operation und wir ist dann quasi ja, der Arbeitsbereich. Immer bedeutet, es ist eben standardisiert und so ist dann der konkrete Ablauf. Ne? Das machen wir immer so, wenn ihr das sagen könnt zu einer Maßnahme, dann handelt es sich dabei wahrscheinlich um ein standardisiertes Operationsverfahren, eine SOP. Und die ist, wie gesagt, sinnvoll, stößt nur manchmal an ihre Grenzen, wenn es keinen Abgleich mehr zwischen diesen verschiedenen Sachen gibt, also ne, Arbeitsbereich, Zweck und Ablauf. Dafür mal 5 Beispiele rausgenommen, die euch eine Sache klar machen sollen, das ist auch gleich das Fazit dann, ihr müsst die immer mal wieder reflektieren im Training, damit ihr euch nichts angewöhnt, was euch dann eine Narbe für die Lage gibt, sodass ihr da auf jeden Fall immer versagt. Ist übrigens dann auch ein guter Titel. So macht ihr es immer falsch, nenne ich die Episode. Ja, Bullshit-SOP Nummer 1 ist so, eine Kampfstellung einzunehmen. Mir fällt da immer eine Episode ein, da war ich auf dem Nikolaus-Budo-Lehrgang. Ganz liebe Grüße, geh nach Forchheim zum Weihnachtskann. Michael Kann, das ist wirklich so eine der richtig guten Seelen auf dieser Welt, der für die Gewaltopferhilfe Weißer Ring eben dieses Riesen-Event auf die Füße stellt und da wirklich Tausende, ich glaube mittlerweile Zehntausende Euro sammelt für Opfer von Gewaltstraftaten. Meine Episode, da habe ich einen Workshop gehalten, wo es darum ging, sich von seinem Gegenüber zu lösen und die Flucht anzutreten. Und da war ein junges Mädchen. Das hat sich zwar gelöst, aber dann hat sie immer eine ganz komische Kampfstellung eingenommen. Und ich habe sie dann gefragt, willst du denn nicht fliehen? Das ist ja irgendwie die Aufgabe hier. Ne? Und sie meint, nee, ich kann nicht. Und ich meine, oh, ist was mit deinen Knien nicht in Ordnung oder so? Und sie sagte, nee, ich mache Ninjutsu, ich bin Ninja und wir müssen immer so enden. Und dann, ja, wisst ihr, das ist immer so das Gefühl eines Arschlochkrampfes für jeden Trainer. Dann kann man nicht mehr mit reden. Also das ist ja ein klares Argument. Hier ist anscheinend Leidenschaft so potent, dass sie eben ja, Logik, Vernunft übersteigt. Ich bin dann weit weggegangen. Also da kann ich ja nichts mehr machen. Natürlich ist eine Kampfstellung ein Problem. Das ist das, worauf ich hinaus möchte. Nämlich in vielerlei Hinsicht. Zum einen gibt es eurem Gegenüber immer den Eindruck, dass ihr kämpfen wollt, wenn ihr die Faust erhebt. Das kommuniziert eine ganz klare Absicht. Und das Zweite, ihr habt natürlich auch für eure Zeugen erstmal ganz klar die Rollen definiert. Da ist einer, der steht in Kampfhandlungen, der steht hier für Gewalt. Wahrscheinlich ist das dann auch der Böse und ihr kriegt letztlich dann Schwulitäten bei der Aufarbeitung rechtlicherseits. Also eine Kampfstellung ist am besten zu vermeiden. Der Pro-Tipp wäre hier zu sagen, arbeitet so mit der Matrix des trojanischen Pferdes. Also wie ich das in Deeskalation gesagt habe, überlegt euch, dass ihr mit euren Händen vor allem kongruent eure Sprache unterstützt, dann sind sie quasi auch in Kampfstellung, aber ja, getarnt. Und für den Fall der Fälle habt ihr halt eure Sachen dabei und ihr könnt besser reden. Also Win-Win-Win-Situation auf Kampfstellungen, direkte Kampfstellung bitte vermeiden. Das ist eine schlechte SOP. Zweite SOP wäre das krampfhafte Gucken auf die Fossa jugularis, diese kleine Drosselgrube hier. Ich habe das auch, glaube ich, in jeder Kampfsportart schon mal gehört. Das soll eben dem Zweck dienen, dass man das Ganze gegenüber dann so in der Peripherie sieht. Das macht also schon Sinn, ist kein dummes Operationsverfahren, sollte aber nicht für Gewalt standardisiert sein, weil ihr hier natürlich Shit erkennt. Ne? Guckt jemandem ins Gesicht, ihr wollt ja gerade, wenn die Konfrontation noch nicht stattgefunden hat oder wenn es zumindest noch nicht gewalttätig geworden ist, eher mal gucken, wo das Problem liegt. Ihr wollt mit jemandem einen Rapport aufbauen, also dass ihr wirklich auf einer Beziehungsebene kommuniziert. Und das geht ganz schlecht, wenn ihr jemandem woanders hinguckt. Sollte es sich dabei auch noch um eine Frau gucken, ne? Der Unterschied, die Höhe ist nicht so gering, vielleicht kriegt ihr neue Probleme. In jedem Fall bringt euch das nichts. Checkt ab und zu vielleicht mal die Hände, guckt aber vor allem in die Augen. Auch da werdet ihr zuerst erkennen, wenn es ein Problem gibt. Das ist der Pro-Tipp dafür. Problem Nummer 3 ist das rhythmische Pfeifen, das Ausatmen, das Ki-Ai-Schreien, wenn wir schlagen. Das hatte auch mal seinen Sinn und auch jetzt hat es noch Sinn. Beispielsweise ist so in Frauenselbstverteidigung oftmals vom Trainer die Absicht, die Expression der Frau zu erhöhen. Also, dass sie eben nicht weiterhin in sich zusammengekerchert zum Opfer wird oder Opfer bleibt, sondern dass sie sich ausdrückt, dass sie sagt, halt, stopp, ne? Eine Armlänge Abstand oder halt wirklich laut wird. Heißt, da würde jetzt so ein Kampfschrei vielleicht Sinn machen, aber nur indirekt. Ne? Das ist ein Hinweis für die Psychologie. Allerdings in der Lage gibt das immer Probleme. Auch hier wieder vor allem die Zeugen. Ne? Wenn ihr rumpfeift oder schreit, dann ist ganz klar, wer hier der Böse ist. Derjenige, der Bock hat auf Schlagen, der hier irgendwie Moves macht, rumtänzelt, ausatmet, verrückt, das fällt jedem auf. Innerhalb der Kampfhandlung außerdem, ihr habt hier keinen Mundschutz, lasst die Zähne zusammen. Wenn ihr die Zähne aufmacht und irgendwie auspfeift, am Ende noch irgendwie die Zunge wogegen presst, euch fliegen die Beißer hier so schnell raus, wenn der Mund schnell geschlossen wird wegen Einwirkungen. Das müsst ihr euch auf jeden Fall abtrainieren. Das ist eine schlechte Idee. Wie könnt ihr trotzdem noch halbwegs sinnvoll euer Innerstes verspannen? Das ist ja die Idee davon. Tut's einfach. Ne? Trainiert das ruhig ab und zu mal mit diesem Ausatmen, aber geht dann spätestens in den Szenarien weg davon, dabei ein Geräusch zu entwickeln. Wenn ihr nur ausatmet, das wird keinen kümmern, außer ihr verkloppt einen Polizisten, habt vorher gesoffen, dann ist der Atem vielleicht interessant, aber ansonsten atmet meinetwegen aus, aber macht nicht noch irgendwie einen Zisch oder einen Peitsch oder ein Pfeifgeräusch. Auf der Nummer 4 haben wir das typische rückwärtige Entfernen. Also so ein bisschen Distanz schaffen ist da wohl die Idee. Das macht ja auch Sinn, man will sich von seinem Gegenüber entfernen, aber so wie es ich glaube, meistens in Krav Maga-Videos. Das ist jetzt wirklich kein Diss oder sowas. Es geht dann mehr um den Trainer. Wenn ihr das seht, dass da rückwärts gelaufen wird und dann wird sich so panisch umgeguckt, das macht schon in manchen Lagen Sinn, aber bitte nicht als Standard. Aus verschiedenen Gründen. Das eine, ihr habt keine Ahnung, wer so hinter euch ist, was hinter euch liegt. Rückwärtslaufen ist nicht sehr athletisch. Ihr fallt wahrscheinlich hin. Ne? Dasselbe gilt für dieses Umgucken. Man nennt das manchmal so Control the Area. Machen wir uns nichts vor, nur weil ihr guckt, ihr kontrolliert da Shit. Ihr guckt halt so ein bisschen in der Ecke rum. Man macht das jetzt zum Beispiel beim Feuerkampf, macht man das, um den Tunnelblick so ein bisschen aufzubrechen. Aber dass man dabei was sieht, ist äußerst unwahrscheinlich. Der Fokus, Zentrum der Aufmerksamkeit, ist wahrscheinlich immer noch das Problem, das ihr definitiv gerade hattet. Und deswegen würde ich euch empfehlen, wenn ihr in der Möglichkeit seid, jetzt ein paar Schritte rückwärts zu machen, bleibt gerade stehen. Guckt euch das Gegenüber nochmal an, evaluiert die Lage neu, geht nicht auf ihn zu, nicht von ihm weg, sondern guckt einfach, was jetzt die Lage ist. Dann müsst ihr die nächste Entscheidung treffen. Kann sein, wenn er anfängt, in seiner Tasche rumzuwühlen, dass er dann panikartig euch umdreht und wegrennt. In dem Moment, wo er jetzt den Totmannschalter rausholt für seinen Sprengstoffgürtel, solltet ihr vielleicht lieber draufspringen. Ist natürlich übertrieben, aber ihr merkt schon, das Szenario entscheidet ja alles. Und einfach zu sagen, ich gehe immer ein paar Schritte rückwärts, ist mindestens ein athletisches Problem. So, das letzte gibt es zum Schluss. Jetzt gibt es wieder Hate. Also ich hoffe, es gibt mindestens 5 Dislikes. Lee Morrison, ne? Leute, es geht um den Ankle Stomp. Es geht darum, dass wir nach einer Auseinandersetzung immer nochmal auf den Knöchel latschen oder aufs Knie treten oder so, dieses Stampfen. Dazu vielleicht eine kleine Erklärung. Ich habe nichts gegen Lee Morrison. Das ist ein sehr charismatischer, extrem fähiger Trainer, der besonders deswegen halt auch irgendwie mir am Herzen liegt, weil er diese coole Mischung zwischen asozial und intellektuell hat, um die ich mich ja auch bemühe. Machen wir uns nichts vor, ne? Aber auf der sachlichen Ebene, und hier geht es nur um den Inhalt, macht euch das eben nicht sicherer. Es macht euch gefährlicher, das so zu tun mit diesem Ankle-Stomp. Aber es gibt nur Probleme. Deswegen lasst das. Hier ist die Begründung. Jetzt rein rechtlich müsst ihr euch überlegen, warum ihr jemanden aufs Fußgelenk tretet. In Seminaren sagen die Leute gerne, damit er nicht mehr aufsteht. Ja, Leute, das darf nicht euer Wunsch sein. Da wird euch jeder Staatsanwalt, Richter, wird euch dafür richtig verkloppen, im übertragenen Sinne. Der darf natürlich aufstehen. Es gibt kein Gesetz, was ihm verbieten kann, aufzustehen. Ne? Dass ihr ihn zwingt, liegen zu bleiben, das ist ein massiver Eingriff in seine Freiheitsrechte. Wenn ihr sagt, naja, er soll mir halt nicht mehr folgen, gut, das kann ich verstehen. Aber denkt mal an die Verhältnismäßigkeit. Ihr wollt nicht, dass der euch jetzt hinterherläuft. Deswegen lebt ihr damit, dass ihr ihn für alle Zeiten zum Invaliden macht. Auch das wird euch vor Gericht echt ein Problem bringen. Also, ich wäre allein aus rechtlichen Gründen extrem kritisch, was diesen Ankle-Stomp angeht. Zumindest, wenn er jede Übung beendet oder gefühlt jede Übung. Das andere ist, ich habe das mal auf einem Seminar in einem Dojo gehabt. Da hat das auch jemand durchgeführt. Ich habe es dann gesehen, weil derjenige hingefallen ist. Wenn ihr auf so ein Gelenk tretet, jetzt wir nehmen mal Sprunggelenk, gerade den Knöchel, der ist jetzt einfach mal, wenn er flach am Boden liegt, einfach nur ein Knöchel. Wenn ihr da mit dem Fußgelenk drauf tretet selber, kann sein, dass ihr umknickt und euch eurerseits verletzt und dann umfällt. Das ist Kacke. Eine kleine Seitengeschichte. Eine Verwandte von mir, die im nächsten Monat 90 wird, die wurde mal von ihrem Freund in den Hintern getreten. Der hat sich dabei den großen Zeh gebrochen. Es gibt nämlich Knochen, die in ihrer Verlängerung einfach nur gerade sind, wie zum Beispiel das Steißbein. Und am Stück nicht so leicht zu verletzen. Auf der anderen Seite ein Zeh, der mehrere Gelenke hat, ja, ist der gebrochen. Ist natürlich peinlich, dann zum Orthopäden zu gehen und sagen, na, wie ist das passiert so? Ne? Ach, Oma, bitte nehmt davon extrem kritisch Abstand. Wie gesagt, geht nicht gegen Lee Morrison. Ich war auch gar nicht so hart gegen Marek letztes Mal, fand ich. Hier geht es nur um Inhalt. Ihr sollt sicherer werden. Das ist der Auftrag von dem Podcast. Aber die Personen sind natürlich super, super klasse. Auch Ninjutsu, was ich vorhin gesagt habe, super Ding, bestimmt grandios zur Selbstverteidigung. Zusammengefasst, Leute, keine Kampfstellung. Macht das lieber in einer guten Eigensicherungshaltung. Bitte guckt nicht die ganze Zeit auf die Drosselgrube, sondern redet mit demjenigen ganz akut, guckt ihm in die Augen. Da erkennt ihr, wo Gefahr stattfindet. Könnt auch mal die Hände checken, aber nicht verheiraten mit irgendwas. Und im Gefecht werdet ihr sowieso nicht daran erinnern, auf was ihr gucken sollt. Das dritte war, bitte kein rhythmisches Pfeifen, Stöhnen, Ki-Ai oder sowas rufen. Das macht es euch nur schwerer und ihr kriegt alles auch hin, indem ihr einfach sinnvoll atmet. Schaffdistanz bitte nicht durch rückwärtiges Gehen, ihr jedes Mal, nur wenn es die Lage erlaubt und bestenfalls ist Vorwärtslaufen sowieso sicherer. Und ganz zum Schluss, verzichtet auf diese super krassen Ankle-Stomps, Knee-Stomps, Groin-Stomps und Shit. Das will doch keiner machen. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Konntest du was lernen? Dann geh jetzt den zweiten Schritt und melde dich für einen meiner praktischen Kurse an. Alle Orte und Termine findest du auf brodala-gruppe.de/Seminare. Wenn du es ernst meinst, sehen wir uns dort wieder. Und vergiss nicht, Verstehen geht im Kopf. Für Können musst du trainieren.